NDR Info. Echo des Tages.
Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen. Das sind 48,25% der Stimmen. Und auf Annegret Kramp-Karrenbauer empfehlen 517 Stimmen. Das sind 51,75%. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
Der Höhepunkt eines spannenden Tages. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther verkündete das Wahlergebnis der Stichwahl zum CDU-Parteivorsitz. Was diese Wahl bedeutet und wie es jetzt weitergeht mit der CDU, darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin beim Parteitag in Hamburg. Außerdem berichten wir über die Grundsatzrede von Bundespräsident Steinmeier zum deutsch-chinesischen Verhältnis. In Paris werden Geschäfte und Sehenswürdigkeiten verbarrikadiert, aus Angst vor erneuten Ausschreitungen morgen. Und Transparency International warnt vor Geldwäsche mit Immobilien. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Hagen. Zuerst also zum CDU-Parteitag in Hamburg und zur Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden und damit zur Nachfolgerin von Angela Merkel. Nach der Entscheidung war ihr die Erleichterung deutlich anzuhören.
Liebe Angela, lieber Friedrich Merz, lieber Jens Spahn, liebe Delegierte, ich nehme die Wahl an.
Die CDU hat eine neue Vorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer. In der Stichwahl setzte sie sich mit 35 Stimmen Vorsprung gegen Friedrich Merz durch. 999 Wahlzettel hatten die Delegierten abgegeben. Es ist der Schlusspunkt nach einem 6-wöchigen Dreikampf um die Parteispitze und der Höhepunkt eines Parteitags mit kämpferischen Reden. Die Delegierten erleben eine Generalsekretärin, die vom Start weg leidenschaftlich redet und den Begriff Mut in den Mittelpunkt ihrer Bewerbung stellt.
Den Mut haben, nicht ängstlich nach rechts und nach links zu unseren Mitbewerbern zu schauen. Den Mut haben, auch gegen den Zeitgeist Kurs zu halten. Den Mut haben, mit eigenen Ideen wieder eine Strahlkraft zu entwickeln, die Leute, die Menschen für uns als Partei fasziniert.
Leistung müsse sich wieder lohnen und den neuen, schnellen Mobilfunkstandard müsse es auch an jeder Milchkanne geben, fordert Kramp-Karrenbauer, bevor sie schließlich auf ihre Erfahrung zu sprechen kommt.
Ich stehe hier als ehemalige Innenministerin, als Bildungsministerin, als Sozialministerin, als Ministerpräsidentin, die in über 18 Jahren ihrem Land und den Menschen in diesem Land gedient hat.
Ein Seitenhieb auf ihren Hauptkonkurrenten Friedrich Merz, der in den letzten Jahren der Politik den Rücken gekehrt hatte. Merz spricht viel über internationale Themen, fordert immer wieder europäische Lösungen, vor allem mit Blick auf seinen eigentlichen Lieblingsverbündeten, die USA.
Sie wissen vermutlich, ich bin wirklich ein Freund Amerikas. Aber die Amerikaner brauchen hin und wieder eine klare und eindeutige Ansage. Und die ist dann glaubwürdig, wenn sie nicht nur aus Deutschland vorgetragen wird, sondern wenn die gesamte Europäische Union sagt, so wollen wir das nicht. Die Amerikaner akzeptieren Stärke und nicht Schwäche. Und das müssen wir auch in diesen schwierigen Zeiten so praktizieren.
Doch so ganz vermag es Friedrich Merz nicht, den Saal an diesem Parteitag mitzureißen. Die Delegierten applaudieren Merz nach seiner Rede laut, aber nicht euphorisch. Ein Vorzeichen auf das Abstimmungsergebnis. Jens Spahn spricht seine Außenseiterchance an diesem Parteitag ganz offen an.
Und ich stehe nicht, weil mir irgendjemand vorher versprochen hätte, dass sie mich auf jeden Fall wählen. Und ja, auch ich lese Umfragen. Aber ich kann Ihnen sagen, es fühlt sich richtig an, hier zu stehen. Ich laufe nicht weg, wenn es eng wird.
Immer wieder betont er, die CDU brauche eine neue Debattenkultur, wie seine beiden Wettbewerber auch. Im Vorfeld hatten Parteiprominente immer wieder appelliert, die CDU müsse nach der Vorsitzendenwahl zusammenstehen. Auch die Verlierer müssten an Bord bleiben. Friedrich Merz kündigte allerdings kurz nach seiner Niederlage an, nicht für das Präsidium der Partei zur Verfügung zu stehen. Ob die Wahl ein gemeinsamer Aufbruch für die Union ist, entscheidet sich laut Beobachtern vor allem an der Frage, ob Kramp-Karrenbauer die Anhänger der unterlegenen Merz und Spahn einbinden kann.
Soweit der Bericht von Tobias Zacher. Und genau über dieses Einbinden der unterschiedlichen Gruppen möchte ich jetzt mit unserer Korrespondentin Anja Günther in den Hamburger Messehallen sprechen. Das war ja ein recht knappes Ergebnis. 48% für Friedrich Merz und 52% für Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie gespalten ist die CDU nach dieser Wahl?
Ja, das ist natürlich schon ein klares Signal, dass es da im Moment so keine einheitliche Linie gibt, keinen einheitlichen Kurs. Und es wird jetzt an der neuen CDU-Chefin liegen, diese Brücken wieder zu bauen zu einem Lager von Friedrich Merz, zu dem eher konservativ-liberalen Lager, das natürlich enttäuscht ist. Das hat man auch allen Delegierten angesehen, die von denen man vermutet hatte, dass sie dem Friedrich-Merz-Lager zuneigen. Also das wird schon eine schwierige Aufgabe sein, diese Flügel einzubinden, zumal ja auch Friedrich Merz definitiv gesagt hat, er wird in der CDU nicht mehr in einer führenden Position sein, also nicht als stellvertretender Bundesvorsitzender oder im Präsidium. Also Friedrich Merz wird am Rande höchstens noch eine Rolle spielen. Das heißt, jetzt ist es an Annegret Kramp-Karrenbauer, hier eine Brücke zu bauen. Und diese Brücke könnte sein, dass sie eine Generalsekretärin oder einen Generalsekretär bestimmt, der dann wiederum dieses Merz-Lager repräsentiert. Das könnte dann wieder alles etwas zusammenbinden. Aber noch ist nicht ganz klar, wie sich Annegret Kramp-Karrenbauer hier entscheidet.
Und Friedrich Merz selbst, was wird aus dem? Wird er sich wieder ins Privatleben zurückziehen?
Er hat das noch nicht so ganz konkret gesagt, was er wirklich tun will. Er hat sich ja als fairer Verlierer gezeigt und gesagt, er wird die Partei in den nächsten Jahren weiterhin gerne unterstützen und ihr helfen, wenn sich die Partei das wünscht. Und er hat ja auch gesagt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt jede Unterstützung bekommt. Aber wie genau er sich das eigentlich vorstellt, das ist unklar. Ich glaube, er muss diese Niederlage, die ja nun wirklich knapp war, auch für ihn erst einmal verdauen. Er schien sich ja doch auch relativ sicher zu sein, dass es für ihn klappen könnte. Und es war ja auch ein Herzschlagfinale. Und ich glaube, das muss man dann auch erstmal Revue passieren lassen und schauen, was die nächsten Schritte sind. Er hat ja sozusagen eine Grundlage, eine berufliche, er ist Jurist und wird sicherlich hier keine Probleme haben, seinen Weg weiterzugehen.
Und was wird aus dem dritten Kandidaten? Was wird aus Jens Spahn? Wie hat der die Niederlage verkraftet?
Jens Spahn wirkte eigentlich schon zu Beginn seiner Rede ein bisschen so, als habe er diese Außenseiterrolle, die ihm ja von Anfang an ein bisschen zugeschrieben worden war, angenommen. Und er wirkte fast schon, fand ich, ein klein wenig resigniert. Viele haben ihm Respekt gezollt, dass er trotzdem angetreten ist und nicht zurückgezogen hat. Und er hat auch ganz klar gesagt, er will weiter eine Rolle in der Partei spielen. Er will für den stellvertretenden Bundesvorsitz kandidieren. Also das wird er tun. Und auf jeden Fall bleibt er, hat er ja noch seine Aufgabe im Bundeskabinett als Gesundheitsminister.
Kommen wir noch einmal zurück auf Annegret Kramp-Karrenbauer. Auf der einen Seite war sie ja die Generalsekretärin Angela Merkels. Auf der anderen Seite hat sie sich während der Regionalkonferenzen auch von Merkel distanziert. Wird sich jetzt der Kurs der CDU unter ihr ändern?
Es wird auf jeden Fall stärker ein Kurs der Modernisierung sein. Dafür stand Annegret Kramp-Karrenbauer ja schon als Generalsekretärin in der Tat, denn sie hat ja auch die Aufgabe gehabt, mit das neue Grundsatzprogramm der CDU, das die CDU sich 2020 verordnen will, mit voranzutreiben, auf ihren Zuhörtouren zu schauen, welche Themen da eigentlich wichtig sind. Also Modernisierung, das wird es schon geben. Und sie wird etwas auch anders machen als Angela Merkel, nämlich die Parteibasis stärker mitnehmen bei wichtigen Diskussionen und wichtigen Entscheidungen, sie also früher einbinden. Das hat sie immer gesagt. Insofern ist es ein bisschen eine Kontinuität. Klar, es gibt gemeinsame Positionen, aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist, und das hat sie auch immer betont, keine Merkel 2.0, sondern sie will ihren eigenen Weg gehen und sicherlich die CDU noch breiter verorten und wieder als Volkspartei stärken. So hat sie es versprochen.
Zum Schluss nochmal zum Auswahlverfahren selbst. Seit langem gab es mal wieder mehrere Kandidaten für das Amt des CDU-Vorsitzenden und die warben um ihre Positionen ja auf zahlreichen Regionalkonferenzen. Hat dieses Verfahren die CDU verändert?
Es hat die CDU insoweit verändert, dass die Basis wieder gesagt hat, wir haben wieder Spaß an dieser Partei. Denn endlich werden wir wieder gefragt, was denn eigentlich unsere Sorgen sind. Wir können wieder über Themen offen diskutieren. Das macht eine solche Partei natürlich lebendig. Das war ja auch immer ein bisschen der Vorwurf an die frühere Parteichefin Angela Merkel, dass sie zu oft allein entschieden hat und nicht mehr das Ohr an der Basis hatte. Also das war ein Format, das der Partei neuen Schwung verliehen hat. Und jetzt geht es eben darum, diesen Schwung weiter zu nutzen. Und vermutlich wird Annegret Kramp-Karrenbauer auch genau das versuchen.
Vielen Dank. Das waren Informationen und Einschätzungen von Anja Günther. Vor der Wahl ihrer Nachfolgerin hatte ja Angela Merkel heute Vormittag noch einmal die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Und es war ein Rückblick auf 18 Jahre Parteivorsitz in ihrer eigenen ganz speziellen Art. Michael Weidemann berichtet.
Nur nicht zu emotional werden. Bei ihrer letzten Rede als CDU-Vorsitzende gibt die Frau, die die Partei 18 Jahre lang geführt hat, die Tonart selber vor.
Typisch Merkel. Knochen trocken.
Merkel schlägt einen Bogen vom Motto, das sie ihrem ersten Parteitag im Jahr 2000 gab. Zur Sache, hieß es damals, zur Vorgabe für den heutigen Parteitag, das so sachlich ausfällt, wie es ihrem Naturell entspricht.
Zusammenführen und zusammenführen. Mein letztes Motto als CDU-Vorsitzende und wieder typisch Merkel. Wo steht hier Deutschland? Nirgends. Wo steht hier Zukunft? Nirgends. Wo steht hier etwas von Gestalten, von Werten, von Sicherheit? Nirgends.
Denn die CDU im Jahr 2018, so Merkel, ist nun einmal nicht mehr die CDU der 80er und 90er Jahre. Und sie selbst ist es gewesen, die die Christdemokraten auf den neuen, in die Zukunft weisenden Weg geführt hat. Das vor allem macht sie deutlich. Zunächst, damals noch mit der rot-grünen Bundesregierung und der Unterstützung für die Hartz-IV-Gesetze, die dann in ihrer Ägide in deutlich niedrigere Arbeitslosenzahlen umgemünzt wurden. Später dann mit der Abschaffung der Wehrpflicht, dem Mindestlohn, dem Elterngeld und dem Kita-Ausbau.
Und liebe Freunde, wir haben auch und die große Herausforderung bestand 2050 in einer humanitären Notlage, viele Menschen bei uns aufzunehmen und trotzdem dafür zu sorgen, dass gesteuert und geordnet wurde. Ich erinnere nur an das EU-Türkei-Abkommen.
Der Beifall fällt etwas spärlicher aus an dieser Stelle. Das Fremdeln vieler Delegierter mit ihrer Chefin ist auch 3 Jahre nach der Flüchtlingskrise noch höher und sichtbar. Und als Angela Merkel nach gut einer halben Stunde zum Ende ihrer Rede kommt, hat sie die Namen ihrer potenziellen Nachfolger kein einziges Mal erwähnt. Heute geht es um das Fazit ihrer Amtszeit an der Spitze der Partei. Und die Delegierten applaudieren minutenlang, freundlich und dankbar, wenn auch nicht frenetisch.
Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
Fast fröhlich lächelnd winkt Merkel eine Weile in den Saal und nimmt dann wieder Platz auf ihrem Stuhl im Tagungspräsidium. Was sie in diesem Augenblick empfindet, wird nicht klar deutlich. Und lässt die Delegierten spekulieren.
Ich glaube, dass sie ein Stück weit wehmütig ist selber.
Unheimlich menschlich. Ne? Man merkt, dass sie sich tatsächlich noch mal sehr viele Gedanken über diese 18 Jahre als Parteivorsitzende gemacht hat.
Sie spricht eben dafür, dass man zusammenhalten muss, dass wir in der Mitte bleiben sollen. Und das ist eigentlich schon für mich auch ein klares Signal.
Soweit die Berichterstattung über den CDU-Parteitag in Hamburg. Sie hören das Echo des Tages. Es ist 18.43 Uhr. China ist wichtig. China ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands und wird auch geopolitisch immer mächtiger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm sich deshalb Zeit für seinen Besuch. 5 Tage reist er durch China. Heute besuchte er die Millionenmetropole Chengdu, um dort vor Studenten eine Rede zum deutsch-chinesischen Verhältnis zu halten. Sabine Müller war für uns dabei.
Der deutsche Bundespräsident zieht. Schon gut eine Stunde vor Beginn seiner Rede an der Sichuan-Uni stehen Studenten Schlange vor dem großen Hörsaal, lassen sich von der Sicherheit durchchecken und drängen auf die besten Plätze. Steinmeier wird mit freundlichem Applaus empfangen und schmeichelt erstmal der Gastgeberstadt.
Chengdu war schon immer ein Tor für die Außenwelt, stand für Neugier auf anderes, neugierig immer auch auf fremdes Denken. Chengdu war auch mein eigenes ganz persönliches Tor nach China.
Auch die Beziehungen zu China lobt der Bundespräsident. Die beiden Länder seien so eng verbunden wie nie. Aber, fügt er hinzu, die wachsende Verflechtung lasse auch die Verschiedenheiten hervortreten.
Etwa beim Blick auf die Verfasstheit unserer Gesellschaften oder die Rolle des Individuums erkennen wir zum Teil auch deutliche Gegensätze.
Die Deutschen seien da aufgrund ihrer Geschichte vorgeprägt, sagt Steinmeier fast schon etwas entschuldigend.
Das macht uns vielleicht besonders sensibel und aufmerksam für das, was mit jenen geschieht, die nicht der herrschenden Meinung sind, die einer Minderheit angehören oder ihre Religion ausüben wollen, die gewaltlos und friedlich für ihre Ideen und Gedanken werben. Und deshalb sind wir besorgt und beunruhigt, wo immer persönliche Freiheiten eingeschränkt werden.
Wirklich konkret wird der Bundespräsident nie, erwähnt zum Beispiel den problematischen Umgang der chinesischen Führung mit der muslimischen Minderheit der Uiguren, nicht explizit. Immer wieder entschärft Steinmeier das vorbereitete Redemanuskript leicht, wählt andere Worte, die die wenigen ganz klaren Aussagen, die darin standen, verwässern. Vergleichsweise deutlich wird er, als er den Schutz der Menschenrechte anmahnt und daran erinnert, dass vor fast genau 70 Jahren die UN-Menschenrechtserklärung verabschiedet wurde. Steinmeier lobt diese Erklärung als gemeinsames Fundament der internationalen Ordnung und er appelliert:
Wir dürfen das gemeinsam Vereinbarte weder schwächen noch aufgeben. Wir leben in einer Zeit der Verflechtung, der gegenseitigen Abhängigkeit und deshalb brauchen wir dieses gemeinsame Fundament dringender denn je.
Nach der Rede dann eine kurze Fragerunde mit Studenten. Die Chinesen fragen nach den Handelsbeziehungen, aber auch nach Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Die Auswahl der Frager ist nicht zufällig. Vorher war zu sehen, wie Studenten ihre Fragen einübten. Ob ihnen die Themen vorgegeben waren? Eine Frage, die sicherlich nicht abgesprochen war, stellt der deutsche Student David Braun aus Göttingen.
Sie haben ein Zitat von Deng Xiaoping genannt. Ich bin wie ein uigurisches Mädchen, das viele Zöpfe trägt. Wahrscheinlich ein Zitat, das man heute nicht mehr so hören würde. Ich wollte Sie fragen, ob Sie auf Ihrem 5-tägigen Besuch dieses Thema auch ansprechen werden und was die deutsche Seite dazu denkt und wie wir damit umgehen werden.
Steinmeier antwortet, natürlich werde das Thema bürgerliche Freiheit und Menschenrechte bei seinen politischen Gesprächen zur Sprache kommen. Und David geht mit der Ungewissheit aus dem Hörsaal, ob er wegen der Uigurenfrage vielleicht Ärger mit den chinesischen Behörden bekommt. Ich hoffe nicht, sagt er. Ich hoffe nicht.
Paris steht mal wieder ein heißes Wochenende bevor, das dritte hintereinander. Die gelben Westen haben erneut zu Protesten aufgerufen. Am letzten Wochenende hatte sich die Polizei heftige Kämpfe mit gewalttätigen Demonstranten geliefert. Viele Fensterscheiben waren damals zu Bruch gegangen. Das soll diesmal nicht passieren.
Auch im Republikviertel im Osten der Stadt, das bislang von Plünderungen und Ausschreitungen verschont geblieben ist, bereiten sich die Ladenbesitzer auf das Schlimmste vor. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir rechnen wirklich mit allem. Jetzt verbarrikadieren wir uns, damit wir nach dem Wochenende möglichst schnell wieder weiter arbeiten können. Wie diesem Ladenbesitzer geht es vielen in Paris. Die allermeisten verrammeln ihre Geschäfte. Restaurants räumen die Terrassen. Baustellen, die es reichlich gibt, haben alles schwere Gerät und alles, was als Wurfgeschoss dienen könnte, abgezogen. Wir haben auch die Gitter um die Bäume abgebaut, sagt dieser städtische Beamte. Alles, was auf den Straßen herumlag, eingesammelt, Pflastersteine, alles. 14 Hochrisikozonen wurden in der Stadt identifiziert, rund um den geschlossenen Eiffelturm, die Champs-Élysées, das Finanzministerium und natürlich der Élysée-Palast, Amtssitz des französischen Präsidenten. Einige Demonstranten hatten angekündigt, dem Präsidenten einen Besuch abstatten zu wollen, nicht unbedingt in freundlicher Absicht. 8000 Einsatzkräfte sollen in Paris dafür sorgen, dass Randalierer und Plünderer nicht so wüten wie am vergangenen Wochenende.
À cette heure, au vu des éléments de renseignement dont nous disposons.
Zur Stunde verfügen wir über Informationen, die uns allen Anlass zur Vermutung geben, dass auch morgen wieder gewaltbereite, radikale Elemente in der Stadt unterwegs sein wollen, sagte der Innenminister Christophe Castaner. Nicht nur die Regierung ist höchst besorgt, auch die Polizeigewerkschaften schlagen Alarm. Ohnehin sind die französischen Einsatzkräfte seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo vor 4 Jahren im Dauereinsatz. Viele sind am Ende ihrer Kräfte. Nachdem wir an den letzten beiden Wochenenden gesehen haben, was für Waffen einige dabei hatten, Buschmesser, Äxte oder Wurfgeschosse, die schwere Verletzungen verursachen können, sind wir sehr beunruhigt. Fast ein bisschen hilflos klingt da der Appell, den die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an die Einwohner der Stadt und an die Demonstranten richtete.
Samedi, prenez soin de Paris, parce que Paris appartient à tous les Français.
Bitte achten Sie auf Paris, denn Paris gehört allen Franzosen. Und an die Einwohner von Paris appellierte sie:
Je vous invite toutes et tous à faire preuve samedi de prudence, de sérénité et de sang-froid.
Ich lade Sie alle ein, Vorsicht walten zu lassen. Bewahren Sie bitte ruhig Blut. Viele Pariser haben vor, die Stadt am Wochenende zu verlassen. Andere wiederum wollen zu Hause bleiben. Weihnachtsshopping ist ohnehin schwer möglich. Viele große Kaufhäuser der Stadt haben geschlossen, wie auch die meisten Läden auf den Champs-Élysées.
Paris vor neuen Protesten, Barbara Kostolnik berichtete. Ermittlungen der Polizei über Landesgrenzen hinweg sind kompliziert und oft langwierig. Das wissen nicht nur Tatortzuschauer. Jetzt sollen diese Ermittlungen in der EU erleichtert werden, vor allem, wenn es um Beweismittel geht, die nur in elektronischer Form vorliegen. Karin Bentsch berichtet.
Für Ermittler wird die Strafverfolgung in Zukunft voraussichtlich leichter. Denn sie sollen schneller auf E-Mails, Internetchats und Mitteilungen aus Apps von Tatverdächtigen und Kriminellen zugreifen können. Die Justizminister der EU-Länder haben sich mehrheitlich darauf geeinigt, neue Regeln für die länderübergreifende Freigabe von elektronischen Beweismitteln zu schaffen. Danach müssen Online- und Kommunikationsanbieter, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, künftig innerhalb von 10 Tagen die gewünschten Daten für Fahnder aus dem EU-Ausland freigeben. Bei Verdacht auf akute Straftaten, wie zum Beispiel Terrorermittlungen oder Kindesentführungen, soll das sogar innerhalb von 6 Stunden geschehen. Dienstleister, die sich weigern, könnten mit Bußgeldern von bis zu 2% ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden. Derzeit müssen Ermittler viel länger warten, bis sie elektronische Beweismittel, sogenannte E-Evidenz, aus anderen EU-Ländern bekommen. Bei einer Ermittlungsanordnung sind es bis zu 120 Tage. Bei einem Rechtshilfeverfahren sogar 10 Monate. Das soll sich in Zukunft ändern. Es ist ganz wichtig, dass Fahnder in Europa bei der Verfolgung schwerer Straftaten künftig schneller an wichtige Daten kommen, betonte der österreichische Justizminister Josef Moser.
Hass im Netz und gleichzeitig Internetkriminalität kann nur bekämpft werden, wenn wir einen Zugang zu elektronischen Beweismitteln haben.
Deutschland hat gegen die neue Regelung gestimmt. Wir teilen das Ziel, dass die Verfahren beschleunigt werden sollen, sagte Bundesjustizministerin Katharina Barley in Brüssel.
Deutschland ist allerdings nicht einverstanden mit dem Weg, der dort beschritten wird.
Der Weg sieht vor, dass in Zukunft zum Beispiel polnische oder ungarische Ermittler bei der Telekom in Deutschland direkt Informationen abfragen können. Und zwar ohne, dass die zuständigen deutschen Behörden darüber informiert werden müssen. Damit ist Bundesjustizministerin Barley überhaupt nicht einverstanden. Sie warnte vor Missbrauch durch EU-Länder, die bei sich zu Hause schwache rechtsstaatliche Standards haben.
Für mich ist wichtig, dass ein zweiter betroffener Staat ein Auge drauf hat, ob die Grundrechte auch dieses Staates eingehalten sind. Wir halten deswegen das Vier-Augen-Prinzip für wichtig. Es kann nicht nur der Provider entscheiden, ob Daten herausgegeben werden, sondern der betroffene Mitgliedstaat sollte das auch tun.
Die Deutschen möchten die Kontrolle darüber behalten, welche strafrechtlich relevanten Daten Provider in ihrem Heimatland an andere EU-Länder herausgeben. Als ein Problem wird auch gesehen, dass die Rechtssysteme in der Europäischen Union nicht einheitlich sind. Jedes Mitgliedsland hat zum Beispiel sein eigenes Strafrecht. Es gibt keine einheitliche juristische Definition darüber, was eine Straftat ist und was nicht. Obwohl Deutschland dagegen gestimmt hat, ging der Vorschlag durch. Denn Einstimmigkeit war nicht erforderlich. Es reichte, dass die Mehrheit der EU-Länder dafür war. Nun beginnen die Dreierverhandlungen zwischen Vertretern der EU-Länder, des Europaparlaments und der EU-Kommission. Bundesjustizministerin Barley hofft, dass es dort noch Änderungen geben kann.
Das Personalkarussell im Weißen Haus dreht sich weiter. Nachdem der amerikanische Präsident Trump seinen Justizminister Jeff Sessions entlassen hat und die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley ihren Rücktritt angekündigt hatte, mussten diese beiden Posten neu besetzt werden. Das ist heute geschehen. Martina Butler berichtet.
Donald Trump hat vor dem Abflug zu einem Termin 2 Personalentscheidungen bekannt gegeben. Neuer US-Justizminister soll William Barr werden. Als neue UN-Botschafterin der USA nominiert Trump Heather Nauert. Beide Kandidaten müssen vom Senat noch bestätigt werden. William Barr war bereits einmal Justizminister unter US-Präsident George Bush Senior. Sollte Barr bestätigt werden, würde er Jeff Sessions ersetzen, der im vergangenen Monat nach scharfer Kritik von Trump gehen musste. Die Position des Justizministers ist von besonderer Bedeutung, weil er die Aufsicht über die Arbeit des Sonderermittlers Robert Mueller hat. Der untersucht, ob es geheime Absprachen aus Trumps Kreisen mit Russland im Vorfeld der Präsidentschaftswahl gab. Der US-Präsident wettert seit langem gegen diese Untersuchungen und nennt sie eine Hexenjagd. Heather Nauert, die USA bei den Vereinten Nationen vertreten soll, ist eine ehemalige Journalistin, die für den Fernsehsender Fox News gearbeitet hat. Sie ist Sprecherin des Außenministeriums und hat Trump mit ihrem Auftritt offenbar überzeugt. Innerhalb kürzester Zeit hat Nauert eine steile Karriere im Außenministerium gemacht. Ihre diplomatische Erfahrung ist allerdings auf diese Zeit begrenzt. Die 48-Jährige gilt als politisch unerfahren. Nauert würde auf Nikki Haley folgen, die ihren Rückzug zum Ende des Jahres angekündigt hatte.
Vor 2 Tagen ist die Polizei gegen die kalabrische Mafia 'Ndrangheta hier in Deutschland vorgegangen. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden 18 mutmaßliche Mitglieder festgenommen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, könnte man meinen, aber das stimmt so nicht. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International hat jetzt wieder mal den Finger in die Wunde gelegt und erklärt, warum Deutschland für die Mafia und andere Kriminelle so attraktiv ist. Veronika Simon berichtet.
Aus dem Ausland strömt immer mehr Geld in den deutschen Immobilienmarkt. Oft sei nicht nachzuvollziehen, woher dieses Geld stamme, sagt die Vorsitzende von Transparency International Deutschland, Edda Müller. Das Dunkelfeld der kriminellen Machenschaften sei groß.
Wir können aber dennoch mit einiger Sicherheit sagen, dass wir in Deutschland ein massives Problem mit Geldwäsche im Immobiliensektor haben. Man schätzt, dass im Jahr 2017 etwa 30 Milliarden in den deutschen Immobiliensektor geflossen sind aus krimineller Herkunft.
Und das sei noch eine vorsichtige Schätzung. Im Jahr 2017 stammten nach Transparency Deutschland fast 10% des Gesamtvolumens des deutschen Immobilienmarkts aus kriminellen Quellen. Allein durch seine Größe bietet der deutsche Immobilienmarkt ein großes Potenzial für die Geldwäsche. Doch auch die rechtlichen Begebenheiten machten es für internationale organisierte Gruppen wie die Mafia attraktiv, Geld aus kriminellen Quellen hier zu investieren, sagt der Autor der Studie, Markus Henn.
Das Recht der Vermögensabschöpfung ist nicht so wie in anderen Staaten, nehmen wir jetzt mal Italien, da wird viel mehr abgeschöpft. Es ist viel stärkeres Recht, dass man auch kriminelle oder verdächtige Gelder auch erstmal einfrieren kann und dann auch konfiszieren kann. Da ist in Deutschland bis heute ein viel schwächeres Recht, was dann auch natürlich nicht so abschreckend wirkt, wenn man dann investiert. Man weiß, es wird fast nie irgendwas dann auch beschlagnahmt.
In Deutschland gibt es zwar seit dem letzten Jahr ein neues, strengeres Abschöpfungsgesetz, das es erleichtern soll, verdächtige Gelder einzufrieren und zu konfiszieren.
Da kommt es jetzt darauf an, das umzusetzen. Und das sehen wir aber noch nicht so ganz, weil viele Bundesländer eben nicht entsprechend Personal aufbauen. Wenn ich keine Leute habe, die wirklich hingehen, den Fall ermitteln und dann auch einziehen, dann bringt das alles gar nichts.
Neben der Aufstockung des Personals fordert Transparency auch, das Transparenzregister zu überarbeiten. In diesem Verzeichnis sollen seit dem vergangenen Jahr alle wirtschaftlich Berechtigten erfasst werden, die auf dem Finanzmarkt unterwegs sind. Dieses Transparenzregister verdiene seinen Namen jedoch nicht, sagt die Vorsitzende des Vereins.
Hier gibt es die Möglichkeit zum Beispiel für große Fonds oder Gelder, die von irgendwelchen Schattenfinanzplätzen in Deutschland aktiv werden, dass hier lediglich Geschäftsführer von irgendwelchen Konglomeraten genannt werden, wo die eigentliche wirtschaftliche Herkunft der Gelder unklar ist.
Mieter hätten zum Teil keine Möglichkeit, die Besitzer der Immobilie, in der sie wohnen, herauszufinden, trotz Transparenzregister. Auffallend sei auch, dass die beteiligten Makler, Notare und Anwälte kaum verdächtige Immobilienkäufe melden würden.
Bei Notaren gilt dann oft die Schweigepflicht. Das müsste man für bestimmte Fallkonstellationen aufheben. Und das Grundbuch müsste nachgebessert werden, dass man da Gesellschaften verpflichtet aus dem Ausland, dass sie auch ihre Berechtigten offenlegen müssen.
Denn je offener und transparenter die Immobilienverkäufe ablaufen würden, desto eher würden Geldwäscher abgeschreckt.
Soweit der Bericht von Veronika Simon. Heute Abend startet der 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Diesmal empfängt Werder Bremen Fortuna Düsseldorf. Lars Bernte mit einem Ausblick.
Nur einen Punkt in den vergangenen 5 Ligaspielen. Werder Bremen profitiert gerade noch von dem zuvor hervorragenden Start in die Saison. Denn Stand jetzt sind sie auf Platz 9 noch dichter an den Europapokalplätzen als an der Abstiegszone. Werder-Trainer Florian Kohfeldt kann nach dieser Negativserie trotzdem den herrschenden Druck vor dem Spiel gegen Düsseldorf nicht verschweigen. Möchte aber auch nicht.
Das ist ein Druckspiel. Aber das, was wir jetzt haben, ist sozusagen eine neue Art von Druck. Das neue Druckspiel, so würde ich das eher nennen. Weil existenziell ist es ja bei weitem nicht. Deshalb sage ich ja, es ist ein Druckspiel, aber es ist schon nochmal ein großer Unterschied zu den Zeiten, die wir hier schon erlebt haben. Und ich will aber, dass jeder auch in dieses Spiel geht und sagt, das ist wichtig.
Diesen angesprochenen existenziellen Druck, den kennen gerade die Düsseldorfer sehr gut. Die Fortuna steht auf dem letzten Tabellenplatz und auch aus diesem Grund hat Werder-Trainer Kohfeldt mit Blick auf das heutige Spiel verkündet, wir wollen, müssen und werden gewinnen. Düsseldorfs Coach Friedhelm Funkel hält von solchen Versprechen eher wenig.
Ja, noch ist entscheidend, was auf dem Platz passiert und nicht, was man in der Pressekonferenz oder in anderen Gremien oder was weiß ich äußert. Und da wollen wir uns natürlich mit allen Mitteln dagegen stemmen, dass das Ergebnis nicht schon vorher feststeht.
Und los geht's auf dem Platz des Weserstadions heute Abend um 20.30 Uhr.
Mit diesem Ausblick geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.